Ihr Lieben, wir haben miteinander schon einige Male die Anfänge des ersten Korintherbriefes betrachtet und ich möchte weitermachen mit einer Betrachtung des ersten Korintherbriefes Ende Kapitel 3 und Anfang Kapitel 4. Wir haben ja das letzte Mal den Anfang des dritten Kapitels vom ersten Korintherbrief miteinander uns angesehen. Und wir haben gesehen, wie Paulus dort diesen jungen Gläubigen versucht, etwas zu vermitteln von dem Dienst im Haus Gottes in der Gemeinde. Er muss ihnen zunächst einmal vor Augen führen, dass sie sich eigentlich wie natürliche Menschen fleischlich verhalten haben in der Gemeinde. Und wir haben auch gesehen, dass es auch eine Schwierigkeit, eine Not heute in der Gemeinde Gottes ist, dass es Gläubige gibt, die in der Gemeinde sich benehmen wie natürliche Menschen, wie Menschen, die nicht durch den Geist Gottes in den Leib des Christus hineingetauft, hineingebracht sind, die noch mit menschlichen Mitteln versuchen, Gott zu dienen und Gemeinde zu bauen. Und dass das Schaden hervorruft, dass das Not macht, das war damals so und es ist auch heute in unserer Zeit nicht anders. Damals hat es sich so geäußert, dass unter den Korinthern Streit, Neid, menschliche Parteiungen entstanden sind. Wir erinnern uns daran, dass da verschiedene Prediger und Diener Gottes dort waren und anstatt dankbar zu sein für jede Gabe, die Gott dem Einzelnen gegeben hat und von jedem das aus der Hand des Herrn anzunehmen, haben die Korinther die Neigung entwickelt zu sagen, ja, der Paulus, der ist nichts Rechtes, der predigt nicht gut genug, der sieht auch nicht so gut aus, der irgendwo gefällt er uns nicht, der Apollos ist viel besser, ich gehöre zu Apollos. Und der andere hat gesagt, ich gehöre zu Paulus. Und so haben sie letztlich menschliche Gruppierungen gebildet, haben untereinander gestritten und haben nicht verstanden, was eigentlich die Gemeinde Gottes überhaupt bedeutet und was auch der Dienst in der Gemeinde Gottes eigentlich sein soll. Und ich denke, auch heute ist es eine große Not, dass wenn wir menschlich denken, ja, der Herr Jesus sagt ja zu Petrus, als er ihn vom Kreuz abhalten will, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern was der Menschen ist, wörtlich gesagt. Und diese menschliche Gesinnung, die bedeutet, dass Gemeinde zerstört wird, anstatt dass sie gebaut wird. Es bedeutet, dass man dann nicht versteht, wozu Gott uns eigentlich in der Gemeinde zusammengeführt hat, sondern dass die Gemeinde auf die Ebene eines menschlichen Vereins gebracht wird. Und wir wissen ja, im Vereinswesen ist es auch oft so, da gibt es Ehrenkäsigkeiten, da gibt es Beleidigtheit, da gibt es Rivalitäten und Streitigkeiten, vielleicht über die zweite und dritte Generation weg. Mein Großvater, dem hat man mal den Zaun kaputt gemacht und da war mal was mit dem Grundstückle. Ja? Und dann wird es über die Generation weitergetragen. Aber ihr Lieben, im Hause Gottes ist es nicht anders. Und das ist erschütternd. Es gibt Gemeinden, christliche Gemeinden, in denen Streitigkeiten zwischen Einzelnen und Familien über bis in die zweite Generation unbereinigt weitergehen. Und das ist dann eine bittere Not. Das zerstört Gemeinde Gottes. Und das ist eben auch das, was Paulus hier versucht deutlich zu machen. Wir haben ein anderes Fundament, nämlich den Herrn Jesus Christus. Wir bauen nicht menschlich, sondern Gott ist es, der das Haus baut. Er beruft die Mitarbeiter, er stellt jeden an seinen Platz und ihm gebührt auch alle Ehre. Und wenn alle Herzen auf den Herrn Jesus ausgerichtet sind, dann hat man weder Zeit noch Freudigkeit, miteinander zu streiten. Ja, das ist auch heute so und so sollte es sein. Das ist genau die Gesinnung, die der Herr Jesus von uns möchte und die Paulus auch in diesen Kapiteln des ersten Korintherbriefes versucht zu vermitteln. Und ich möchte jetzt einfach mal lesen ab Vers 16 im dritten Kapitel. Da sagt Paulus zu den Korinthern, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in der jetzigen Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen. Denn alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige. Alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus an. Christus aber gehört Gott an. Vielleicht soweit erst einmal. Ja, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Ich denke, das sollten wir alle uns immer wieder auch einmal ganz bewusst vor Augen führen. Wir als Gemeinde, wenn wir hier zusammenkommen, wir sind in gewisser Weise Gottes Tempel. Die Gemeinde Gottes als Ganzes genommen ist der Tempel Gottes. Nun, die Juden und auch die Heiden haben das besser gewusst als wir, was das bedeutet. Die Juden kannten den Tempel in Jerusalem. Das war das heilige Haus Gottes. Das war der einzige Ort auf dieser Erde, wo die Gegenwart Gottes nach der Verheißung Gottes überhaupt zu erwarten war. Sie hat in dem Tempel in Jerusalem nicht mehr gewohnt, als der Herr Jesus gelebt hat. Ja, er selber hat den Tempel alleine wieder mit der Gegenwart Gottes erfüllt. Aber zu der Zeit, als das Volk noch treu war, als Gott die Herrlichkeit noch nicht aus dem Tempel hatte abziehen lassen müssen, da war der Tempel in Jerusalem der Wohnort Gottes. Und das haben die Juden gewusst und sie haben deshalb nur mit Ehrfurcht sich dem Tempel genähert. Bevor sie in den Tempel gingen, mussten sie gereinigt sein. Kein Unreiner durfte in den Tempel. Das heißt, niemand, der mit Sünde, mit unbereinigter Sünde befleckt war, durfte sich zum Haus Gottes nahen. Weil man wusste, dort ist Gott gegenwärtig. Dort würde Gott richten, wenn jemand so zum Tempel Gottes käme. Und auch die Heidenvölker kannten Tempel. Sie wussten, dass ihre Götter auch mit in besonderen Häusern verehrt wurden, wo diese Götter als gegenwärtig gedacht waren. Aber nun sagt Paulus im Neuen Testament den Gläubigen, ihr selber seid der Tempel Gottes. Nicht mehr irgendein Bauwerk, auch keine Einrichtung oder Institution, sondern Menschen, die durch den Geist Gottes von Neuem geboren sind, die durch den Geist Gottes zusammengefügt sind. Das ist der Tempel, ein geistliches Haus. Das heißt, ein durch den Geist Gottes gewirktes Wohnhaus Gottes. Das ist die Gemeinde. Und wenn wir uns dessen mehr bewusst wären, dass wir persönlich Gottes Tempel sind, jeder Einzelne ein Tempel des Heiligen Geistes, auch das sagt Paulus den Korinthern etwas später, ja, dann würden wir anders denken, anders reden und anders handeln. Nicht nur in der Gemeinde, nicht nur im Umgang mit den Geschwistern, sondern auch im Alltagsleben. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Der Herr wohnt in uns. Und wenn wir zusammenkommen, ist Gott gegenwärtig in unserer Gemeinschaft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alles in unserer Gemeinde, in unserem Gemeindeleben, in unserem persönlichen Leben am Herrn und seinem Wort ausrichten. Dass wir nichts Menschliches, nichts Eigengemachtes in diesem heiligen Tempel hineinbringen, sondern dass dort wirklich Gottes Geist den Raum hat zu wirken und den Gottesdienst, den vernünftigen Gottesdienst so zu gestalten, wie der Herr es möchte. Ja, hier ist auch dieser Bezug zu der Stelle im 1. Petrus 2 mit dem heiligen Priestertum. Vielleicht lesen wir das doch auch noch einmal und rufen es uns in Erinnerung. 1. Petrus 2 ab Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, nämlich zu dem Herrn Jesus, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ja, das ist unsere Berufung, Das ist unser Dienst, wenn wir in der Gemeinde Gottes zusammenkommen. Wir sollen Gott ehren durch Anbetung, die im Geist und in der Wahrheit geschieht, durch Lob und Dank, ja, das auf geistliche und nicht auf menschliche, fleischliche Weise geschieht. Und wir sollen auch Gott ehren durch unsere gegenseitige Liebe, durch unser gegenseitiges Dienen und auch durch das Zeugnis, das wir in der Welt vor den Ungläubigen darstellen. All das gehört zusammen zu diesem Tempeldienst, zu diesem Priesterdienst, zu dem wir berufen sind. Und mit diesen Dingen passt nicht Neid und Streit, passt nicht menschliche Rivalität, passt es nicht, dass wir Parteiungen bilden und dass wir in irgendeiner Weise ja eigensüchtige Interessen verfolgen. Und doch ist es leider zu allen Zeiten in der Gemeinde Gottes eine Not gewesen, eine Gefahr gewesen, weswegen der Heilige Geist auch diese Mahnungen hat niederschreiben lassen. Und hier gibt es verschiedene Dinge. Ich denke, jeder, der fleischlich handelt, der menschlich versucht, in der Gemeinde eigene Interessen zu verfolgen, der schadet der Sache Gottes und der schadet auch der Gemeinde. Aber hier im Vers 17 wird etwas anderes angesprochen, dass es nämlich Menschen gibt, die letztlich gar nicht wiedergeboren sind, die als falsche Lehrer, als falsche Arbeiter Gottes den Tempel Gottes wirklich verderben, Zerstörung anrichten, Verwüstung anrichten im Tempel Gottes. Und auch das haben wir immer wieder gesehen in der Geschichte der Gemeinde. Da ist die Rede dann von Irrlehrern, von falschen Propheten, Aposteln und Lehrern, die wirklich Böses tun. Ja, ich denke, das ist ein Unterschied. Ja, und auch die Folge ist unterschiedlich. Bei den Mitarbeitern im Gemeindebau hat der Apostel gesagt, gut, ihr Werk wird geprüft werden. Es wird durchs Feuer gehen und das, was Bestand hat, das wird bleiben und das andere wird verbrennen. Aber diese Menschen werden gerettet werden. Aber hier, wenn es um solche geht, die Verderbnis anrichten und Zerstörung in der Gemeinde, da sagt er, so jemand wird Gott verderben. Das heißt, das Zorngericht Gottes wird über diese Menschen kommen. Ja? Also das ist eine sehr ernste Sache. Aber ich denke, wir dürfen auch daraus lernen, dass wir uns davor hüten sollten, die heilige Gemeinde Gottes in irgendeiner Weise zu schädigen, zu zerstören mit fleischlichen, menschlichen, sündigen Aktivitäten und Dingen. Ja, der Tempel Gottes ist heilig. Das war ganz klar. Er gehört nicht den Menschen, sondern er gehört Gott. Ja, heute wird ja die Gemeinde immer mehr eigentlich propagiert als eine Institution, als eine Einrichtung, die dem Menschen zu dienen hat, die dem Menschen gehört, die möglichst danach ausgerichtet werden soll, dass der Mensch sich wohlfühlt. Aber auch hier sehen wir, dass die Gemeinde dafür da ist, dass Gott im Mittelpunkt ist und dass er Wohlgefallen hat an der Gemeinde. Nicht, dass wir in irgendeiner Weise es uns bequem einrichten in der Gemeinde Gottes. Der Tempel Gottes gehört Gott, er ist heilig und wir sind heilig. Ja, die Bibel sagt es uns ganz deutlich, interessanterweise gerade auch den Korinthern, die sich manchmal sehr unheilig verhalten haben. Ihr seid Heilige, ihr seid geheiligt durch das Blut Jesu Christi. Ihr seid Erlöste und deswegen könnt ihr euch nicht so verhalten, wie ihr euch als Heiden früher verhalten habt, sondern euer Leben sollte in allem auf Gott ausgerichtet sein und es sollte Gottes Heiligkeit ausstrahlen und widerspiegeln. Das ist, denke ich, der Sinn hier. Und das hat eine persönliche Ebene und es hat aber auch eine gemeinschaftliche Ebene. Wenn wir als Gemeinde zusammen sind, dann sollte unser ganzes Verhalten, unser Reden, unser Denken die Heiligkeit Gottes widerspiegeln und ausdrücken. Und es sollte nichts Menschliches und Fleischliches, nichts Unreines und Sündiges in diesen heiligen Dienst in der Gemeinschaft vor Gott hineinkommen. Das war das Anliegen von Paulus. Und da hat er die Korinther mahnen müssen. Wir sehen später in dem Abschnitt über das Brotbrechen, dass Gott schon anfangen musste, Gericht zu üben unter den Korinthern, dass etliche schon entschlafen waren und andere mit Krankheiten gezüchtigt werden mussten, weil sie die Heiligkeit des Hauses Gottes missachtet haben. Ja. Und ich denke, da ist es gut, dass wir auch wirklich in der Furcht des Herrn wandeln und auch wissen, wenn wir in der Gemeinde Gottes sind, dann sind wir auf einem göttlichen Boden. Ja, und da heißt es, ziehe deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Ja, das ist eine Herzenshaltung, nicht eine äußere Handlung, die hier gemeint ist. Ja, und dann ein ganz wichtiger Rat, den Paulus hier den Korinthern und auch uns gibt. Niemand betrüge sich selbst. Ihr Lieben, wenn wir uns selber ein wenig erkannt haben in der Schule Gottes, dann wissen wir, wie wichtig dieser Ratschlag und dieses Gebot ist. Ja? Das menschliche Herz, wie sagt Gott im Alten Testament, überaus trügerisch ist das Herz. Ja? Wir neigen zum Selbstbetrug. Auch Gläubige, die eigentlich den Geist der Wahrheit empfangen haben, können sich selbst betrügen. Sie können eine fromme Fassade aufbauen. Sie können ihre sündigen Handlungen, anstatt sie im Licht Gottes zu erkennen und zu richten, zu urteilen, können sie ihre sündigen Handlungen mit einem frommen Mäntelchen umschleiern und können so tun, als wäre alles in Ordnung. Ja? Sie können verkehrte Dinge aufnehmen als etwas Göttliches und Gutes. Sie können auch so tun, als würden sie etwas Richtiges tun, dem Herrn dienen, und in Wirklichkeit dienen sie nur ihren eigenen Interessen. Solche Dinge sind möglich. Ja, wenn wir unser Herz wirklich kennen, und da ist keiner ausgenommen, dann wissen wir, wir sind in der Gefahr, uns selber zu betrügen. Und gerade deshalb sollten wir uns immer wieder demütigen vor Gott. Wir sollten Gott bitten, dass er das Licht seines Geistes und das Licht seines Wortes immer wieder in unser Herz hineinleuchten lässt, damit diese Dinge aufgedeckt werden. Ihr Lieben, wir haben nichts davon, wenn wir uns selber betrügen als Christen. Ja? Es mag sein, wir weichen einigen Leiden aus, dem Selbstgericht, der Beugung vor Gott, der Buße, der Bereinigung von Sünden, wenn wir uns selber betrügen. Aber im Endeffekt kommt ja doch alles raus. Im Endeffekt müssen wir einmal offenbar werden vor den Augen dessen, der alles sieht und alles unbestechlich und klar und wahr beurteilt. Ja? Und wenn wir das wissen, dann werden wir im Licht wandeln. Das heißt, wir werden bemüht sein, einfach uns zu beugen unter die Zucht Gottes, unter die Mahnung seines Wortes und einfach auch wissen und immer wieder den Herrn bitten, bewahre mich vor Selbstbetrug, schenk mir Wahrheit, schenk mir auch aufrichtige Herzensumkehr. Ja? Es nützt uns nichts, wenn wir nur eine fromme Fassade haben und dahinter ist lauter Schmutz und Dreck. Es kommt raus. Es äußert sich und es wirkt sich aus und wir werden fallen und in große Not kommen, wenn wir uns im Selbstbetrug leben. Dagegen, wenn wir uns vor Gott beugen und demütig zugeben, dass er Recht hat und sein Licht suchen, dann kann er uns heilen, dann will er uns zurechtbringen, dann will er uns nüchtern machen aus dem Fallstrick des Feindes heraus. Worin bestand der Selbstbetrug bei den Korinthern? In diesem Fall war es ganz offensichtlich, dass sie sich selbst für weise hielten, dass sie mit menschlicher Weisheit prunkten und aus diesem Grund auch gesagt haben, Paulus abgelehnt haben und vielleicht Apollos vorgezogen haben, der vielleicht etwas besser reden konnte, der ihren Vorstellungen von einem Prediger besser entsprochen hat. Aber durch den Geist Gottes geleitet, warnt Paulus hier noch einmal vor der Menschenweisheit. Wir sollen uns nicht weise halten in der Art und Weise oder nach den Maßstäben dieser Weltzeit. Ja? Diese menschliche Weisheit beruht nämlich letztlich auf einem fürchterlichen Hochmut. Ich und mein Verstand. Ja? Der Verstand ist ja eine Gnadengabe Gottes ursprünglich gewesen. Es ist ein Ausdruck, ein Schatten letztlich dessen, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Ja? Deswegen wollen wir den Verstand nie einfach verwerfen und schlecht machen als solchen. Ja? Das wäre völlig falsch. Es gibt manche Mystiker und Schwärmer, die tun das. Die sagen, schalt nur schnell deinen Verstand aus, da kommt eh nichts Richtiges dabei raus. Ja, aber das sagt die Bibel nicht. Sondern die Bibel sagt, dass wir unseren Verstand erneuern lassen sollen durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes, damit er die Maßstäbe Gottes, die Denkweise Gottes übernimmt. Und dann ist unser Verstand etwas ganz Wichtiges in unserem geistlichen Leben. Ja? Nur ganz wichtig ist, dass wir nicht hochmütigerweise unseren Menschenverstand, unsere menschlich-fleischliche Vernunft als etwas Wertvolles und Wichtiges ansehen. Denn das stimmt nicht. Ja? Nur der erneuerte Verstand, der geistliche Verstand, die Einsicht, die durch den Geist Gottes gegeben wird, das zählt vor Gott und ist wertvoll, sowohl in der Gemeindearbeit als auch im persönlichen Leben. Aber der ungekreuzigte, fleischliche Menschenverstand ist ein Hindernis für das Wirken Gottes, sowohl in deinem persönlichen Leben als auch im Gemeindeleben. Ja? Also gerade die, auch die studieren, müssen das, denke ich, sehr wachsam sein. Ja, das kann Gott so führen, dass man studiert, aber man kommt dann ganz viel mit der Weisheit dieser Welt zusammen. Man kommt mit Menschen zusammen, die sich selber für intelligent halten und die es vielleicht auch wirklich sind nach den Maßstäben dieser Welt. Nur in das Wichtigste haben sie keine Einsicht. Ja, Intelligenz heißt ja eigentlich Einsicht. Ja, dass man in etwas hineinschaut. Und die Leute schauen vielleicht in die Atome hinein oder in die Anatomie des Menschen oder in irgendwelche Pflanzenzellen, aber sie schauen nicht hinein in Gottes Wahrheit. Und das ist das Entscheidende. Deswegen ist ein kleines Kind, das sich zum Herrn Jesus bekehrt hat, weiser und verständiger als ein hochgelehrter Professor, der geistlich in der Finsternis ist. Wisst ihr, und das müssen wir immer wieder vor Augen haben. Wir dürfen uns nicht von der Weisheit dieser Welt, von der Intelligenz und dem imponierenden Gehabe der klugen Leute in dieser Welt irgendwie gefangen nehmen lassen. Da war eine Gefahr für die Korinther. Die Korinther waren ja Griechen, das haben wir schon das letzte Mal behandelt, das vorletzte Mal, ja, dass die Griechen eben Philosophen waren, das heißt, sie liebten die Weisheit. Die Sophia war sogar eine Göttin, ein Götze bei den Griechen und genauso war es auch, ja. Wir finden das zum Beispiel wieder in der Französischen Revolution, ja. Da wurde ein Götzenstandbild der Vernunft gebaut, ja. Und die Vernunft wurde verehrt als Göttin von denen, die den wahren Gott abgeworfen und letztlich beiseite geschoben hatten. Aber in der Bibel heißt es ganz klar, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Und das müssen wir erkennen. Wenn wir uns mit Bildung, mit Wissenschaft beschäftigen müssen, dann müssen wir wissen, es ist alles nichtig. Es ist bestenfalls vorläufige, relative Wahrheit. Aber es ist im Letzten alles Lüge, wenn es auf einer Leugnung des lebendigen Schöpfer Gottes beruht, der die Ursache aller Dinge ist. Ja? Also wir können gar kein Ding letztlich richtig beurteilen, wenn wir nicht an Gott glauben. Weil Gott ist die Ursache. Ja? Und das weiß jeder Wissenschaftler, wenn ich die letzte Ursache nicht verstanden habe, habe ich die Sache selber auch nicht verstanden. Ja? Und deswegen, wer nicht an Gott glaubt, hat keine wirkliche Weisheit. Die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Ich sage das auch deshalb noch einmal so ausführlich. Ich denke, es steht auch ein Stück deshalb geschrieben, weil wir gerade in unserer heutigen Zeit wieder feststellen, dass Menschenweisheit, Wissenschaft, Theologie, Managementwissenschaft, alle möglichen Psychologie in die Gemeinde Gottes wieder eindringen. Und wiederum, so wie damals die griechische Philosophie die Gemeinde verdorben hat, dass über solche Einflüsse die Gemeinde, der Tempel Gottes, verdorben wird. Ja? Es ist ein großer Fallstrick, auch die Wissenschaftsgläubigkeit für Gläubige. Es ist ein Fallstrick in der Predigerausbildung, weswegen auch die Bibelschulen immer mehr in der heutigen Zeit eben kippen und die Bibelkritik, die kritische Hinterfragung der Bibel zulassen, weil sie eben vor der Menschenweisheit kapituliert haben. Und damit wird Verderbnis in die Gemeinde Gottes hineingetragen. Der einfältige Glaube an das Wort, an diese überlegene Offenbarungserkenntnis wird zerstört durch Vernunftglaube und Weltwissenschaft. Und dadurch geschieht Verderbnis des Tempels Gottes. Und diese Dinge, die müssen wir durchschauen und uns von ihnen ganz klar abgrenzen. Ja, und so geht Paulus noch einmal drauf aus und zeigt ihnen, welche Berufung sie eigentlich haben. Wenn sie in Christus sind, dann gehört ihnen alles. Das ist natürlich auch ein sehr kühner Blick, aber letztlich stimmt es auch. Ja? Nicht, dass uns jetzt alles gehören würde. Ja? Es gibt dann so manche, die meinen, ja, jetzt muss ich dann alles auch haben, Reichtum und Erfolg und so weiter. Nein, sondern es ist so, dass weil wir Christus angehören und weil Christus der Erbe von allem ist, deshalb haben wir letztlich in Christus Zugang zu allen Dingen. Wir stehen darüber, geistlich gesprochen. Und gerade deshalb sollen wir uns nicht von diesen Dingen gefangen nehmen lassen. Weder von einem Paulus noch von einem Apollos oder Kephas, weder von der Welt noch vom Leben und noch vom Tod. Wir dürfen in Christus über diesen Dingen stehen. Heute Morgen haben wir das schon betrachtet, wo Christus ist. Er ist nämlich zur Rechten Gottes und alle Dinge sind ihm unterworfen. Und wenn wir in Christus sind, dann stehen wir geistlich gesprochen über den Dingen dieser Welt. Ja, ich denke, das ist der Sinn dieses Abschnitts und deshalb dürfen wir nicht auf einer menschlichen Ebene uns an irgendwelche solche Dinge hängen. Wenn wir uns geistlich an irgendeinen Prediger oder irgendeinen Bruder hängen, selbst wenn er von Gott gesegnet und gebraucht ist, dann nimmt unser geistliches Leben Schaden. Ja? Jeder Dienst im Haus Gottes muss die Menschen an Christus selber binden und niemals an Menschen. Ja? Dort, wo Menschenbindungen sind, geht es letztlich auf Kosten der Beziehung zu dem Herrn Jesus und es geht auch auf Kosten der geistlichen Entwicklung und Reifung der Gläubigen. Ja? Da kommt immer Schaden dabei raus. Wir dürfen wirklich dankbar sein für den Dienst eines wirklichen Dieners Gottes, aber letztlich gehört er Gott und dem Herrn Jesus als Eigentum an und wir sollen Christus für ihn danken und nicht uns irgendwo an ihm aufhängen. Und schlimmer ist es noch, wenn man sich an untreuen, verführerischen, menschlichen Leuten aufhängt. Da sind schon viele zu Schaden genommen, weil sie sich Menschen wie eine Art als Guru genommen haben, als geistlichen Führer, und sind zu Schanden geworden dadurch. Ja, wir gehören Christus an. Und deshalb soll unser Blick immer auf den Herrn Jesus gerichtet sein. Auch wenn wir um Führung bitten, wenn wir Entscheidungen treffen müssen. Es kann manchmal gut sein, irgendwelche Geschwister, auch Brüder zu fragen, was meinst du? Aber letztlich müssen wir den Herrn fragen, müssen auch unsere Antwort, unsere Führung vom Herrn empfangen. Sowohl was den Dienst in der Gemeinde angeht, als auch was letztlich die menschlichen, persönlichen Entscheidungen angeht. Ja, und nun im vierten Kapitel, da finden wir auch wieder, wie Paulus etwas zeigt von dem Wesen geistlichen Dienstes in der Gemeinde. Ich lese mal ab Vers 1. So soll man uns betrachten, als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird, und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Ja, wie dürfen wir uns sehen, wenn wir gerufen sind, dem Herrn Jesus zu dienen in der Gemeinde? Und letztlich sind wir das ja alle. Ja, es gibt einen besonderen Dienst von besonders berufenen Dienern, wie zum Beispiel eben die Apostel und Propheten damals, die Hirten und Lehrer und Evangelisten oder Älteste heute. Aber es gibt im allgemeinen Sinn, ist jeder berufen, in der Gemeinde Gottes Dienst zu tun und zur Auferbauung des Leibes mitzuwirken. Und deswegen können wir da alle etwas von dem lernen, was Paulus hier von sich selber sagt. Wie sollen wir uns betrachten? Als Diener des Christus. Das ist ganz interessant. Hier steht ein griechisches Wort, hyperetes, das bedeutet Unterruderer. Und wir wissen ja früher, bei den Schiffen im Mittelmeer, da konnte man nicht allein nur mit Segeln auskommen, sondern diese Schiffe hatten auch eine ganze Anzahl von Ruderern. Und wenn das große Schiffe waren, mussten das viele sein. Und die mussten dafür sorgen, dass das Schiff vorwärts kam, wenn Windstille war. Und das ist also kein Oberruderer, sondern ein Unterruderer. Das heißt, ein ganz untergeordneter Ruderknecht. Und es ist interessant, dass der Geist Gottes genau dieses Bild verwendet. Ja? Ich weiß nicht, also ich habe eigentlich fast nur alleine gerudert, aber wenn man das sich so anschaut, wie ein Ruderboot funktioniert, was ist da ganz arg wichtig, damit das Ruderboot richtig vorwärts kommt? Der Gleichtakt. Ja? Da kann ich nicht irgendwie rudern, wie es mir passt, ja? Sondern da wird ganz genau, auf Sekundenbruchteile genau, muss jeder Ruderer genau mit dem anderen zusammen rudern, damit das gemeinsame Schiff vorwärts kommt. Ja? Und wir sind keine Oberruderer, sondern Unterruderer. Ja? Wir sind nicht die, die den Takt angeben, sondern das ist im Bild gesprochen unser Herr. Und wir dürfen nach dem Befehl unseres Herrn in die Ruder legen. Ja? Das Das ist ein ganz interessantes Wort. Das heißt Diener, das hat auch im Allgemeinen wird es verwendet, eben für ganz normale Diener, aber der Ursprung ist der Ruderknecht. Ja? Und das hat, denke ich, schon etwas uns zu sagen. Also es ist einer, der gemeinsam mit den anderen dafür sorgt, sich müht und dafür sorgt, dass die Sache des Herrn Jesus Christus vorwärts kommt. Und so dürfen wir uns auch sehen. Und auch in der Gemeinde soll es eigentlich so sein, dass wir im Gleichtakt rudern. Nicht, weil da irgendein Bruder vorne steht, der immer den Befehl gibt und sagt, jetzt, ja, sondern weil der Geist Gottes, ihr Lieben, das ist wichtig. Ja, manchmal gibt es auch so etwas, das sieht zwar beeindruckend aus, aber das ist nicht das, was der Herr will. Ja, dass Menschen den Takt angeben und dann läuft alles wie am Schnürchen. Sondern das Beeindruckende, das, was den Herrn ehrt, ist, dass der Geist Gottes die Weisungen gibt. Und Gläubige, die in der Freiheit in Christus, in der Mündigkeit in Christus sind, bewegen sich gemeinsam und gehen nach den Anweisungen ihres Herrn gemeinsam an die Arbeit. Das ist etwas Wunderschönes. Ja, ich denke, das könnte viel mehr und viel tiefer gehend noch verwirklicht werden. Es ist oft in der Praxis nur unvollkommen so. Aber das ist eigentlich das, was Gott möchte, dass wir miteinander durch die innere Leitung des Geistes geleitet gemeinsam rudern und dass dann wirklich ein Gleichtakt entsteht, weil wir alle auf die Weisung des gleichen Herrn hören. Ja? Und in diesem Sinn dürfen auch wir uns betrachten als Diener des Christus. Und das andere Bild, der Haushalter, da haben wir auch schon davon gesprochen, der Oikonomos, das ist der, der praktisch das Haus verwaltet im Auftrag eines Herrn. Das war also nicht der Besitzer, sondern ein Sklave, der sozusagen als Geschäftsführer verantwortlich war für einen großen Bauernhof, für ein Weingut, für was auch immer damals eben zu verwalten war. Vielleicht auch ein Handelsgeschäft, ja. Und im Zweifelsfall bedeutet es eine ganz verantwortliche Arbeit, die vielleicht über hunderte von Mitarbeitern Aufsicht zu führen hatte, mit großen Geldmitteln verantwortlich umgehen musste, ja. Und das ist ganz klar, solch ein Haushalter musste treu sein. Ja? Wir lesen in der Bibel von einem untreuen Haushalter, von dem der Herr gesagt hat, lege Rechenschaft ab von deiner Haushaltung. Ja? Und hier sagt Paulus, schaut, als Diener Gottes sind wir Haushalter. Uns gehört nicht der Betrieb, in dem wir arbeiten, im Bild gesprochen. Das heißt, die Gemeinde, in der wir dienen, sie gehört dem Herrn Jesus. Und der Diener ist, der bekommt etwas anvertraut, damit er verantwortlich damit umgeht, damit er treu wirklich auch mit dem Pfund arbeitet, um das andere Bild einmal zu gebrauchen, das in den Evangelien kommt, das ihm Gott anvertraut hat. Und dann, wenn er über seinen Bereich treu ist und jeder mit dem anderen zusammenarbeitet, dann wird die Gemeinde Gottes gestärkt und aufgebaut. Ja, und da war es nun so, dass Menschen unter den Korinthern angefangen hatten, Paulus zu richten und zu beurteilen und offensichtlich auch abschätzig über diesen Apostel des Herrn zu urteilen. Und hier ist auch interessant, was Paulus hier sagt. Er sagt, mir ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Schaut, und es gibt im Dienst eines Dieners Gottes, denke ich, schon immer eine Seite, die muss auch von den Gläubigen, von der Gemeinde beurteilt werden. Ja? Es ist nicht so, dass wir völlig ohne irgendein geistliches Urteil uns Predigten anhören, den Dienst von Brüdern über uns ergehen lassen sollten, sondern es ist ein innerliches Wachsein, ein innerliches Prüfen, ob es sich so verhält von der Schrift her, eine geistliche Beurteilung durchaus nötig, was die sichtbaren Früchte eines Dienstes angeht. Aber wo wir uns hüten müssen, ist, wenn wir anfangen, wie Paulus das hier sagt, die Dinge des Herzens, die Absichten der Herzen, den Stand, die inneren Motive zu beurteilen. Ja? Denn darin haben wir keinen Einblick. Ja, wenn wir sagen, der tut seinen Dienst bloß aus Ehrgeiz und Geldgier, ja, ja, da muss man aufpassen. Wenn es dafür nicht glasklare Beweise gibt, dann wollen wir doch solche Urteile über Motive lieber bleiben lassen, ja. Und ich denke, das ist damit gemeint, dass hier man Acht haben muss. Auch wir selber kennen ja unsere Motive nicht im Letzten. Deswegen sagt Paulus auch, ich beurteile mich selber da auch nicht. Ja? Er prüft sich sehr wohl vor Gott, aber er beurteilt sich nicht in diesen Dingen. Letztlich kann das nur der Herr tun. Ja? Er wird das Verborgene ans Licht bringen, die Absichten der Herzen offenbar machen. Noch einmal, ja? Niemand betrüge sich selbst. Da ist der Punkt. Ja? Wenn wir wissen, dass der Herr Jesus sowieso zu seiner Stunde das, was wir uns vielleicht wohl bewusst sind, an falschen Motiven, an falschen Dingen ans Licht bringen wird und beurteilen wird, dann lass doch selber uns drüber Buße tun, es ablegen. Aber selbst dort, wo wir kein schlechtes Gewissen haben in Bezug auf ihren Dienst, und das ist ja das, was Paulus hier sagt, ich bin mir nicht bewusst, ich bin jetzt mir nicht bewusst, dass ich gesündigt hätte in meinem Dienst als Apostel, mich verfehlt hätte gegen die Anweisung des Herrn, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt, sondern das letzte Urteil über diese Dinge spricht der Herr an dem Tag des Herrn, ja, an dem Tag des Preisgerichts, wo der Herr alle seine Diener um sich schart und seine Knechte und Mägde beurteilt von ihren Werken her, ob sie treu waren, wie sie gedient haben. Ja. Dann werden die Dinge offenbar werden und wer dann Lob verdient, der wird dann Lob von Gott bekommen. Ja, wir müssen oft im Dienst auf Lob von Menschen verzichten und das ist auch gut so. Es ist ein Vorrecht, wenn man einen Dienst tut, der ein Stück weit auch verkannt wird und der nicht das Lob von Menschen erfährt. Ja. Es ist manchmal eine geistliche Gefahr, wenn man zu viel gelobt wird. Ja. Auf der anderen Seite dürfen wir wissen, der Herr weiß um jeden verborgenen Dienst, auch um verborgene Leiden und sein Lob wird einmal kommen für jeden treuen Dienst, der ihm getan wird. Ja, dann wollen wir weiterlesen ab Vers 6. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ja, also wie gesagt, der Ausgangspunkt war eigentlich menschliche Streiterei um zwei echte Diener Gottes. Apollos war ein Diener Gottes und Paulus war ein Diener Gottes. Ja, aber mit diesem Dienst sind die Korinther falsch umgegangen. Und nun zeigt Paulus hier einen wichtigen Grundsatz, ich denke, den wir auch ernst nehmen sollten. Wir sollen in unserem Denken nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Ja? Also unser ganzes Denken, unsere Gesinnung soll sich an der Bibel, an der Schrift ausrichten. Geistliche Reifung besteht zu einem guten Teil auch darin, dass unser Denken biblisch wird. Ja? Damit auch geistlich und göttlich und nicht mehr menschlich und fleischlich. Ja? Dass wir lernen, auch alltägliche Dinge, auch Dinge, die nicht in der Bibel selber genau drinstehen, geistlich und biblisch zu beurteilen. Ja, es gibt jüngere Christen oder manchmal auch fleischliche Christen, die sagen, wo steht es geschrieben? Wo steht in der Bibel, dass ich nicht rauchen darf? Wo steht geschrieben, dass ich nicht ins Theater gehen darf? Ja, zeig mir das. Ja. Und die Bibel hat keinen Sünden- und Lasterkatalog, wo alles im Einzelnen aufgeführt ist. Ja, da steht auch nichts drin, wie man im Internet surfen soll oder nicht. Ja. Aber die Bibel hat geistlich gesehen sehr wohl ganz klare Maßstäbe und Richtlinien. Ja, wenn ich die ernst nehme, wenn ich die verinnerlicht habe, dann muss ich nicht groß fragen, wo steht da ein Bibelwort, wo mir das ausdrücklich verboten wird, sondern dann weiß ich, wo ich mich zu hüten habe. Dann weiß ich, wie ich geistlich mit den Dingen dieser Welt umgehen soll. Auch mit den Dingen, die in der Gemeinde vorfallen, die jetzt nicht im Einzelnen in der Schrift geschrieben sind. Unser Denken soll von der Schrift geprägt sein, von dem, was geschrieben steht. Und in dem Moment, wo wir über das hinausgehen, dann verlassen wir den göttlichen Boden und kommen auf menschlichen Boden oder noch schlimmer, sogar auf den Boden von Irrlehren und den Fallstricken des Teufels. Ja? Deswegen können wir eigentlich gar nicht schriftgebunden genug sein in unserem Denken, ja, wenn es richtig verstanden wird. Ja? Geprägt von der Bibel, geprägt vom Geist Gottes, von geistlichem Verständnis der Schrift. Und dann werden wir auch nicht hochmütig werden. Ja? Etwas später sagt Paulus und warnt, die Erkenntnis bläht auf. Ja? Wenn wir also rein menschlich Erkenntnis haben, dann kann das zu Hochmut führen. Das gilt auch von Bibelkenntnis. Ja? Ihr Lieben, das ist eine zweischneidige Sache. Ich bin sehr dafür, dass wir das Wort Gottes gut kennen und uns immer wieder mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wenn das aber nicht in Demut und in geistlicher Gesinnung geschieht, dann ist es auch gefährlich. Ja? Es gibt eine Form von Bibelkenntnis, die wird den Menschen womöglich sogar zum Gericht und zum Fallstrick. Ja? Also nicht das Wissen alleine ist es, nicht die äußerliche Kenntnis, sondern es ist, dass wir in Demut wirklich das Wort ausleben und befolgen und dass wir wirklich auch dem Herrn mit dem Verstand, mit dem Geist dienen, uns ihm unterwerfen und uns von seinem Geist leiten lassen, dann werden wir nicht durch unser Wissen aufgebläht. Auch nicht durch die Gaben, die wir bekommen haben. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir uns immer wieder vor Augen führen dürfen. Was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Ja? Der Mensch ist so leicht geneigt, sich auf irgendetwas etwas einzubilden. Ja? Sei es, dass einer intelligent ist und eine schnelle Auffassungsgabe hat und gute Noten schreibt. Ja? Sei es, dass jemand vielleicht durchsetzungsfähig ist oder gute handwerkliche Begabungen hat, ihm gelingt es in der Arbeit, er kommt vorwärts, ist tüchtig und schnell bilden wir uns etwas drauf ein und schreiben es uns zu. Ja, aber wenn wir wirklich an den Herrn glauben, dann wissen wir, alles, was ich bekommen habe, von meinen körperlichen Begabungen, sportlichen Fähigkeiten vielleicht, über die geistigen bis hin zu den geistlichen, alles habe ich nur empfangen. Ich selber bin nichts, ich bin ein Bettler, ich habe gar nichts. Ohne Gottes Gnade, ohne Gottes Gaben wäre ich überhaupt nicht auf der Erde, würde überhaupt nicht leben, könnte keinen Atemzug tun. Alles ist mir von Gott gegeben und dann habe ich keinen Grund, mich zu rühmen oder aufzublasen. Was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Ein schönes Wort, das wir uns immer wieder mal vor Augen führen dürfen. Und es darf uns ja dann zur Dankbarkeit leiten. Ja? Wie viele Dinge haben wir empfangen und dürfen dankbar dafür sein? Aber wie viele Dinge haben wir auch empfangen an natürlichen oder geistlichen Gaben und setzen sie gar nicht fruchtbar für das Reich Gottes und die Gemeinde ein? Das ist wieder eine andere Frage. Ja? Wozu habe ich es denn empfangen? Nicht dafür, dass ich meinen Pfund in der Erde vergrabe und bei mir irgendwo in der Stube lasse und es rottet dort vor sich hin, sondern wir sollen unsere Pfunde, unsere Talente wirklich nutzen für unseren Herrn. Das ist wieder eine andere Seite der Sache. Ja. Im nächsten Vers kommt Paulus zu einer gefährlichen geistlichen Krankheit, die wir auch in der heutigen Zeit in der Christenheit feststellen müssen. Er sagt den Korinthern, ihr seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr in Ehren, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe, und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Ja, die Korinther waren nicht nur aufgeblasen. Paulus sagt hier auch, ihr seid satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr seid sogar schon zur Herrschaft gelangt. Was meint Paulus denn damit? Nun, sie waren in einer Weise unrealistisch und unnüchtern geworden und hatten gedacht, weil sie doch manche Gnadengaben hatten, das sagt ja Paulus in 1. Korinther 1, dass sie reich waren an vielerlei Gnadengaben Gottes, deshalb könnten sie auch schon sich als satt bezeichnen, sie bräuchten nichts mehr. Wir werden da erinnert an Offenbarung 3, an diese Aussage des Herrn über Laodicea. Ja, da heißt es ja, Vers 17, Offenbarung 3, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir von mir, Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Ja, also wir sehen hier einen Ansatz von dieser Laodicea-Gesinnung, denke ich, bei den Korinthern schon. Sie hatten gemeint, jetzt haben wir alles und jetzt können wir damit selbstgenügsam sozusagen vor uns hinleben, bis das Reich Gottes wirklich anbricht. Sie sind reich geworden, aber nicht wirklich in Christus, sondern sie waren selbstzufrieden. Sie sind sozusagen auf den Reichtümern, die ihnen gegeben waren, sitzen geblieben, anstatt sie zu verschwenden und herauszugeben für die anderen Menschen um sie herum. Und schaut, das ist die Gesinnung des Paulus. Ja, Paulus sagt auch von sich, wir sind reich gemacht. Ja, aber Paulus sagt auch, dass er in der Gesinnung des Herrn Jesus arm würde um der anderen willen. Ja, er war bereit, seinen Frieden, sein Wohlergehen, seine Freuden in Christus ein Stück weit dran zu geben, um die sündigen Menschen zu suchen, um das Wort zu verkündigen, um dem Herrn zu dienen. Und er war sich bewusst, dass die Apostel von Gott berufen waren, um Christi willen zu leiden und ihr Leben hinzugeben und zu verlieren, anstatt es zu gewinnen. Und genau diese Gesinnung, das Leben zu gewinnen und sich auf den Reichtümern in Christus auszuruhen, das war die Gefahr dieser Korinther. Sie waren ein Stück selbstzufrieden und sie wurden überheblich und sie waren nicht mehr bereit, den Weg zu gehen, den eigentlich der Herr Jesus ihnen vorangegangen ist. Ja? Und der Weg des Christen, das wird uns immer wieder deutlich gesagt, ist durch Leiden zur Herrlichkeit. Ja? Durch Erdulden und Nöte und Zerbruch und Bedrängnisse zum Frieden und zur Herrlichkeit in der kommenden Welt. Hier auf dieser Erde haben wir Frieden und haben wir Segen in allerlei Weise, aber wir haben auch Bedrängnis. Und wenn wir wirklich Christen sind, dem Herrn nachfolgen, dann haben wir hier Leiden und müssen unten durchgehen. Ja, das gibt's nicht, dass wir sozusagen nach der Bekehrung gleich zur Herrschaft gelangt sind. Ja, das hat mal einer gesagt, im William MacDonald-Kommentar steht es so schön, diese Korinther wollten ihre Krone schon aufhaben, solange der Herr Jesus Christus selber noch als der Verworfene letztlich in der Welt behandelt wurde. Und das ist genau der Punkt. Ja? Einmal wird die Gemeinde mit dem Herrn sichtbar Herrschaft ausüben. Ja? Sie wird vollendet sein, vollkommen sein. Sie wird an der Herrlichkeit Jesu Christi Anteil haben. Aber vorher muss sie an der Niedrigkeit, dem Leiden und der Verwerfung ihres Herrn Anteil haben. Ja? Und daraus gibt es keine Abkürzung. Und genau diese Abkürzung haben die Korinther gesucht und die sucht jeder fleischliche Christ. Ja? Möglichst sich aller Segnungen erfreuen, ohne die Leiden mit Christus zu leiden und die Leiden der Nachfolge über sich ergehen zu lassen. Und das ist eine geistliche Krankheit, die auch heute in dieser letzten Zeit sehr stark wirksam ist. Ja? Nicht umsonst ist ja Laodicea ein Bild für die Endzeitchristenheit. Ja? Für die Christenheit vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Da ist dieses Sattsein und Reichsein und Überfluss haben noch viel ausgeprägter, als es bei den Korinthern schon war. Ja, also wenn einmal Paulus mit ihnen herrschen könnte, dann wäre das tausendjährige Reich angebrochen. Dann wäre tatsächlich Christus wiedergekommen und dann ist auch die Zeit, wo wir Ruhe haben vor aller Bedrängnis. Ja, wo nicht mehr Erniedrigung, sondern Herrlichkeit unser Teil ist. Aber hier auf dieser Erde müssen wir den Weg unten durchgehen. Den Weg, sich selbst zu verleugnen und das Kreuz auf sich zu nehmen. Und das zeigt ihnen der Apostel Paulus hier an seinem eigenen Leben. Ja? Er sagt, wir sind die Allerletzten. Ja? Ihr seid angesehen, ihr seid klug, ihr seid stark, wir sind verachtet, die Apostel, wir sind schwach. Ja? Dabei hatte er wirkliche geistliche Kraft, im Gegensatz zu den Korinthern. Ja? Das war nur eingebildete geistliche Kraft, die sie hatten. Ja? Sie wollten weise sein vor der Welt und sie waren in Gefahr, dass sie bei Gott Narren geworden wären. Ja? Das muss man ganz klar sehen. Er, Paulus, sagt, wir sind Narren vor der Welt, um des Herrn Jesus willen. Ja? Die Leute schütteln über uns den Kopf und sagen, was kann der Spinner, wie kann der bloß sich so verhalten? Ja? So hat Paulus dem Herrn gedient. Du rasest, Paulus, sagt Festus, ja, ganz höflich zu seinem, als Paulus ihm predigt. Ja? Mit anderen Worten, du bist nicht ganz gescheit. Ja? Und diese Vorwürfe, diese Ablehnung von den Menschen dieser Welt, die hat Paulus ganz bewusst auf sich genommen, um dem Herrn nachzufolgen. Er war bereit, unten durchzugehen, um dem Herrn zu dienen. Und genau das sollten wir als seine wahren Nachfolger auch tun. Wir sollten Paulus nachahmen. Ja, so sagt es Paulus als Gebot durch den Geist Gottes inspiriert. Wir sollten den Kreuzesweg nicht scheuen, ja, sondern bereit sein, wirklich auch das, was wir vom Herrn empfangen haben, im Dienst, auch im Zeugnisdienst unter den Ungläubigen weiterzugeben. Und dadurch verlieren wir etwas von aller Selbstzufriedenheit und Ruhe. Wir bekommen Schwierigkeiten und Bedrängnis. Wir müssen auch ein Stück mit leiden. Wir werden mit verspottet. Aber dadurch stehen wir auch wirklich in der Lebensverbindung mit dem Herrn Jesus und sind wirklich seine Nachfolger und können davon auch Früchte ernten. Ja? Und ich denke, das ist in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig, auch diese Mahnung des Apostels zur Bereitschaft mitzuleiden und mitzudulden, damit wir einmal herrschen. Ja? Wenn wir standhaft ausharren und mitdulden, dann werden wir auch herrschen. Ja? Das steht im 2. Timotheus 2, Vers 12. Ja? Aber nicht herrschen ohne Leiden und Erniedrigung. Zum Abschluss, ab Vers 17 noch. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Weil ich aber nicht selbst zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und nicht die Worte der Aufgeblähten kennenlernen, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Ja, also wir sehen hier auch eigentlich die Liebe des Paulus zu diesen Gläubigen. Obwohl sie ihn verleumdet haben und ihm wirklich Herzeleid und Schwierigkeiten bereitet haben, hat er sie lieb. Ja, das dürfen wir auch als Eltern lernen. Er sagt ja, dass er im geistlichen Sinn der Vater für diese Korinther ist. Ja, und es ist auch sicher als Eltern so, dass die Kinder einen manchmal enttäuschen und Schwierigkeiten machen. Und trotzdem sollen wir sie lieb haben. Trotzdem sollen wir sie zu dem Herrn Jesus weisen und um des Herrn Jesus willen, auch mit ihren Widrigkeiten, mit den Dingen, die wirklich uns vielleicht Not machen, geduldig und liebevoll umgehen. Da haben wir ein Vorbild in Paulus. Er könnte ihnen wirklich Vorwürfe machen, er hat es nicht getan, er hat sie gemahnt, letztlich um ihres eigenen Wohles willen. Und er wollte auch, wenn er schon selber nicht kommen konnte, seinen treuen Mitarbeiter Timotheus zu ihnen senden, damit sie erinnert werden an die Lehre Gottes, an die apostolische Lehre des Paulus, die er ihnen schon gesagt hatte, die sie aber zum Teil wieder vergessen hatten. Und da wird es noch einmal so deutlich, ja, die Abhängigkeit des Paulus von der Führung des Herrn. Er kann nicht einfach sagen, ich komme zu euch und dann lese ich euch die Leviten, ja, sondern er sagt, wenn der Herr will, werde ich bald zu euch kommen. Ja. Also seine Pläne waren nicht seine eigenen Pläne. Er konnte nicht einfach sagen, jetzt mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, sondern er war in der Abhängigkeit vom Herrn, hat gebetet, war innerlich vor dem Herrn und wusste, nur wenn der Herr grünes Licht gibt, kann ich die Korinther besuchen. Ja. Ja, und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, was er uns da sagt. Nicht die Worte, sondern die Kraft. Schaut, auch im Reich Gottes werden viele Worte gemacht. Auch in Predigten werden oft viele schöne Worte gesprochen, aber manchmal fehlt die geistliche Kraft. Und das ist wichtig für uns. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft, nämlich in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft wirklich des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und wo diese Kraft da ist, da sehen wir auch, dass das Reich Gottes wirklich sich entfaltet und wirksam wird und gegenwärtig ist. Aber bloße Worte, auch wenn es schöne Worte sind, selbst wenn es richtige Worte sind, bloße Worte bringen im Reich Gottes nicht weiter. Ja? Und die aufgeblasenen, die verkehrten Worte dieser Fleischlichen unter den Korinthern, ja, die würde Paulus prüfen durch seinen Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich denke auch, das ist wichtig, ja, dass ein Dienst am Wort, ein Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes wird immer auch ein Stück falsches und nur leeres, aufgeblasenes, bloße Worthülsen aufdecken und wird ein Stück damit auch Widerspruch und Schwierigkeiten erzeugen. Aber es ist nötig, dass die Spreu vom Weizen getrennt wird, dass wirklich die Kraft Gottes, der Geist Gottes in der Gemeinde und auch im Einzelnen zur vollen Auswirkung kommt. Und da müssen die Hindernisse weggeräumt werden. Ja, da muss das auch ein Stück durch die Verkündigung des Wortes, durch die Lehre, durch das geistliche Leben weggereinigt werden, was aus dem Fleisch kommt und was Gott letztlich manchmal auch in frommer Weise widersteht. Paulus konnte beides. Er konnte auch mit der Rute kommen. Ja, manchmal sagt man ja, also ein Prediger oder ein Diener Gottes, der darf immer nur in der Liebe kommen. Ja, und man übersieht, dass auch in der Kindererziehung manchmal Liebe gerade darin besteht, dass man die Rute gebraucht, wenn es nötig ist. Ja, das ist Liebe, nicht, dass man sie überall wegsteckt und Toleranz übt im menschlichen, fleischlichen Sinn. Ja, aber lieber war es Paulus, und das ist auch wichtig, dass er in der Liebe und im Geist der Sanftmut kommen wollte. Ja, das setzte voraus, dass die Korinther einsichtig waren, dass sie bereit waren, sich etwas sagen zu lassen. Die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Ja? Und die fleischliche Haltung der Rebellion ist stur und bockig und verhärtet sich gegen die Ermahnung und gegen Gottes Wort. Und da konnte Paulus dann auch scharf werden. Ja? Ja? Unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern geistlich zur Zerstörung von Festungen, heißt es dann in 2. Korinther 10. Ja? Paulus konnte das Wort auch als Schwert gebrauchen, wenn es nötig war. Aber das Anliegen des Paulus war, dass er doch in Liebe und im Geist der Sanftmut kommen konnte, weil er die Bereitschaft zur Buße, zur Korrektur, sich zurechtbringen zu lassen, bei den Korinthern erfahren hätte. Wir werden das später noch sehen, dass genau das auch ein Anliegen des ersten Korintherbriefs war. Lasst euch zurechtbringen. Ja? Nehmt doch die Korrektur Gottes an. Die sanfte Mahnung seines Wortes. Das ist eigentlich das, wie Gott uns korrigieren will als Gläubige, nicht mit der Rute. Ja? Wenn die Rute mal einsetzt, dann haben wir schon manche sanfte Mahnungen überhört, ihr Lieben. Ja? Gott fängt erst mal an, indem er in Liebe und Sanftmut uns mahnt. Und dann, wenn die roten Signale überfahren werden, dann muss Gott manchmal auch etwas deutlicher reden. Aber seine Absicht ist, dass wir zurechtkommen, dass wir geistlich wachsen, dass wir geistlich reifen und dass auch unser Gemeindeleben immer mehr zur Ehre des Herrn ist. Möge der Herr uns dazu auch Gnade schenken. Amen.